Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future und natürlich bei YouTube auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute mit einem spannenden Thema. Ich will kurz einen Hintergrund erläutern. Eigentlich wollten wir zur jetzigen Bundestagswahl die Kandidatinnen und Kandidaten aus Leipzig interviewen. Das hat sich dann aus aufwendigsten mehreren Interviews jetzt mal nicht gemacht dieses Mal, sondern haben diese Folge heute relativ zufällig, aber trotzdem auch im Hinblick auf die Bundestagswahl. Ich begrüße hier nämlich Gregor Tschisch. Hallo Gregor.
Ja, hallo.
Du bist ja Physiker im Grunde, Energieforschung und erneuerbare Energien, um das jetzt mal so ganz in den Rahmen zu stecken, in den Starren. Und da auch kein No-Name, also ein gewisses Schwergewicht, Fallwindkraftwerke mal als Stichwort. Magst du dich auch noch so ein bisschen vorstellen, vielleicht noch so zwei, drei Sätze zu dir, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ein rundes Bild haben?
Ja, das kann ich gern machen. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Das ist vielleicht interessant, auch im Zusammenhang mit Fridays for Future. Also ich habe Ende der 80er Jahre mein Physikstudium angefangen, eigentlich damals schon, oder ganz klar damals schon im Hinblick auf den Klimawandel. Ich wollte was gegen den Klimawandel tun. Habe dann mich sehr gefreut über die sehr verheißungsvolle UN-Klimakonferenz 1992. Dachte mir, ja, jetzt kann man ja wirklich was machen, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ganz generell muss ich sagen, es ist viel zu wenig passiert. Es sind jetzt fast 30 Jahre ins Land gegangen seit dieser Konferenz. Wir haben ganz viele politische Fehlentscheidungen erlebt in der Zwischenzeit. Viele Länder, die nicht mitmachen wollten und so weiter und so fort. Also ein fürchterliches Geziehe und immer wieder schien es so, als würde der Klimawandel neu entdeckt werden. Und dann kam er wieder in Vergessenheit. Ich hoffe, dass es mit Fridays for Future jetzt ein bisschen anders wird, ein bisschen längerer Atem und es nicht mehr vergessen wird. Bin mir dessen aber nicht ganz sicher. Ich bleibe skeptisch. Ich war also früher sehr viel optimistischer. So viel zu meiner Vita. Ich habe dann promoviert über die Vollversorgung Europas mit Strom aus erneuerbaren Energien. Und habe da über dieses Thema schon 2001 die erste Veröffentlichung gemacht. Und eigentlich war auch schon da klar, dass die günstigste Stromversorgung mit erneuerbaren Energien eine internationale Kooperation wäre. Also vermittelt durch ein entsprechend leistungsstarkes Leitungsnetz, wirklich länderübergreifend eine Stromversorgung zu organisieren. Der Hintergrund ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Ich sage nochmal kurz, meine Forschung war, oder diese Doktorarbeit war wirklich die Suche nach der kostengünstigsten Vollversorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien. Das war das Ziel einer Optimierung. Ich habe also das ganze Problem kontinentübergreifend in ein Optimierungsproblem gefasst und gesucht, was sind denn die günstigsten Lösungen unter unterschiedlichen Annahmen, günstiger Photovoltaikpreise und so weiter. Das Ergebnis dieser Forschung war, dass eben diese internationale Kooperation eine wirklich kostengünstige Stromversorgung allein aus erneuerbaren Energien ermöglichen würde. Und wo wollte ich hin? Also kostengünstige Stromversorgung mit erneuerbaren Energien ist möglich. Man muss im Prinzip diese internationale Kooperation angehen. Kostengünstig heißt in dem Fall wirklich nicht wesentlich teurer als die damaligen Stromkosten. Inzwischen sind die Stromkosten hier in Deutschland fast verdoppelt und wir haben noch bei weitem nicht das erreicht, was wir an Klimaschutz erreichen müssen. So viel erstmal zu der Forschung. Was habe ich dann gemacht, als ich gesehen habe, nach der Doktorarbeit, das sind wirklich Ergebnisse, die sind sehr wichtig, habe ich angefangen, diese Ergebnisse in die Welt zu tragen. Ich fühlte mich verantwortlich, diese Ergebnisse in die Welt zu tragen und habe eigentlich weltweit Vorträge gehalten, war mit verschiedensten Institutionen zugange, habe also versucht, diese Erkenntnisse zu veröffentlichen, in die Politik zu tragen. Ich war mit allen möglichen Politikern, ob das da Gabriel als Umweltminister war oder mit Merkels Büro und so weiter, aber eben auch international, auch in der USA und so weiter. Überall habe ich mich engagiert für diese großräumige Stromversorgung, die dann aber auch mehr ist als nur eine Stromversorgung, denn sie wäre die Basis, eine kostengünstige Stromversorgung wäre die Basis für eine Elektrifizierung der anderen Sektoren, die dann eben vorausgesetzt, der Strompreis ist günstig, auch relativ leicht zu bewältigen wäre. Also ich sage jetzt mal verschiedene Industrieprozesse, dann Heizung zum Beispiel. Heizung über Wärmepumpen wäre ein Ansatz. Wenn der Strom günstig genug ist, wäre das sehr viel attraktiver, als wenn der Strom sehr teuer ist. Das Gleiche ist mit dem Verkehr. Da gibt es verschiedene Ansätze, aber da könnte es auch Ansätze eben über Strom geben. Da leben wir ja jetzt, wo die Lithiumbatterien verschiedener Art im Verkehr Fuß fassen. Auch da ist natürlich jetzt ein Hindernis, dass die Strompreise so hoch sind. Das wäre nicht nötig gewesen und hat sich aber so entwickelt. Und insgesamt muss ich sagen, seit ich meine Doktorarbeit fertig gemacht habe, auch in Deutschland hat sich vieles nicht so entwickelt, wie es sich hätte entwickeln müssen. Das war also einmal der Ausbau ist immer wieder stark gebremst worden der erneuerbaren Energien. Die internationale Kooperation wurde, da kommen wir sicher noch drauf, teilweise sogar aktiv behindert von verschiedenen Kräften, von denen man das gar nicht erwartet hätte. Es fehlte mir also immer an Verantwortungsgefühl auf der Seite der Politik. Und mit der Zeit wurden meine Hoffnungen, dass das mit den Politikern, die wir haben, anders wird, wurden doch immer kleiner.
Genau, ich würde mal, bevor ich den Bogen zu dir schlage, was du jetzt, wo du jetzt, dich jetzt politisch engagierst, nochmal, das können ja, also sie sagen erstmal Fehlentscheidung, politische Fehlentscheidung, das kann ja sehr viel sein. Also sie haben eine bewusste Fehlentscheidung, also jetzt Kohleindustrie, Kohlelobby, ne, als ein einfaches Beispiel. Das kann ja, sag ich mal, auch intellektuelles Unvermögen sein. Das ist ja ein sehr komplexes Thema, wenn ich mir so einen Andi Scheuer anschaue. Ich weiß nicht, ob der komplexe Themen überhaupt begreift, um mal ein Beispiel zu nehmen. Und na, es kann auch irgendwie so getrieben sein von eigenen Ideologien, Vorstellungen oder vielleicht auch einfach ein Unverständnis für das Problem. Also ich hatte auch mit Politikern immer wieder Interviews und hier und da hat man einfach das Gefühl, für die ist der Klimawandel ein Problem wie, naja, wir müssen halt jetzt ein bisschen höhere Deiche bauen und ist halt blöd, wenn es mal 3 Tage länger heiß ist im Sommer und schlimmer wird es jetzt dann halt auch nicht so, ne? Also kann ja verschiedenste Gründe haben. Also siehst du da Hauptgründe, die dafür sorgen, dass wir jetzt mal letztlich in Erneuerbaren so desaströs dastehen? Oder ist das eine Mischung aus verschiedensten Einflüssen? Wie würdest du das so beschreiben?
Darf ich die Frage nochmal ganz kurz zurückstellen? Ich habe nämlich vorhin nach dem einen Punkt gesucht, der mir dann nicht wieder eingefallen ist. Ich wollte noch kurz erklären, warum diese großräumige, länderübergreifende Stromversorgung so interessant ist. Das Interessante daran ist, also nehmen wir mal die Windenergie raus, ja. Wenn man, kennt ja jeder von uns diese Wetterkarten, ja. Die wetterbestimmenden Systeme, diese Wirbel, die sind oft mehrere tausend Kilometer groß. Da hat man dann auf guten Strecken sehr einheitliche Verhältnisse, Strahlungs-, also Sonnenangebotsverhältnisse, aber auch Windverhältnisse, ja. Also über ein paar tausend Kilometer kann das Wetter relativ ähnlich sein. Ja?
Das heißt, nur um es kurz verständlich zu machen, das jetzt auch also als immer wiederkehrende Sache, also was ich, ja, ja, wieder Föhn zum Beispiel, der immer kommt.
Ja, dann hat man mal, wir kennen eine Omega-Lage, da ist dann so ein Hochdruckgebiet, wo kein Wind mehr ist, festgenagelt über einen halben Kontinent und so weiter. Ausgeglichene Stromversorgung erzeugen wollen mit den fluktuierenden erneuerbaren Energien, ich bleibe jetzt nochmal wieder zurück zur Windenergie, dann müssen wir entweder viel speichern oder wir gucken, dass das System so groß ist, dass es mehrere solche typischen Wettersysteme in sich beinhaltet. Ja? Das heißt, es ist für die tagesweise Lieferung von Strom aus Windenergie sehr wichtig, ja. Wenn man jetzt noch länger denkt, nämlich saisonal, dann fällt auf, dass wir im Winter viel Windangebot haben, üblicherweise, und im Sommer sehr wenig. Interessanterweise gibt es in Afrika sehr gute Windverhältnisse, aber das sind überwiegend Sommerwindgebiete, also wo im Sommer das größte Angebot ist. Das heißt, man kann sich dann, wenn man das, sich das mal vergegenwärtigt hat, sehr einfach vorstellen, dass es sehr viel Sinn macht, wenn man Gebiete, Winterwindgebiete mit Dauerwindgebiete gebieten, großräumig verbindet und die auch noch in sich großräumig verbunden sind, so dass man eine sehr ausgeglichene Stromversorgung schon allein aus dieser einen Quelle Windenergie erreichen kann. Das senkt den Bedarf an Speichern. Wir reden ja jetzt sehr, sehr viel über Speicher. Das liegt auch eben daran, dass wir nie in diese Richtung gegangen sind, wie nennenswert, in diese Richtung der großräumigen Kooperation gegangen sind. Wir müssen immer mehr über Speicher reden, so je höher der Anteil der erneuerbaren Energien wird. Und Speichern macht es teuer, natürlich auch ineffizient, macht es materialintensiv. Wir müssen ja dann mehr erzeugen, um die ganzen Verluste für die Speicherung auszugleichen. Die Verluste über ein geeignetes Stromtransportsystem sind relativ klein. Das heißt also, die fallen eigentlich gar nicht sehr ins Gewicht. Aber Speicher sind da was ganz was anderes. Und gerade jetzt bei der Wasserstoff-Euphorie, nenne ich das jetzt mal, ist es ja so, dass ja auch schon von den Offiziellen gesagt wird, die Energie für den Wasserstoff, die können wir gar nicht bei uns produzieren. Das heißt, der Wasserstoff würde dann ohnehin zu großen Teilen importiert werden. So viel wollte ich noch zu diesem Verständnis sagen,
wieso der Sinn hinter einer Zentrale.
Ja. Wie gesagt, das macht sehr viel billiger. Ich habe auch Szenarien gerechnet, wo ich dann beschränkt habe den Stromtransport bis hin zum Verbot von Stromtransport in die Nachbarregionen. Und es wird halt immer teurer, was ich eben schon spätestens 2005 mit Veröffentlichung der Doktorarbeit belegen konnte. Dabei habe ich da noch recht freundliche Annahmen getroffen für die lokale Versorgung. Also eigentlich ist seitdem vollkommen klar, wo es hingehen muss, wenn man kostengünstig und sozialverträglich das Ganze machen möchte. Gleichzeitig sehe ich aber eben auch in dieser großräumigen Stromversorgung durchaus Möglichkeiten, die Energiewende in die ganze Welt zu tragen. Also erstmal in unsere ganze Nachbarschaft. Und da es keine natürlichen Grenzen für so ein System gibt, eigentlich in die ganze Welt. Es gibt durchaus Organisationen, die sich dieser Idee angenommen haben, zum Beispiel GuideCo in China jetzt als neueres Phänomen, sage ich mal. Das ist die Global Energy Interconnection Cooperation Organization, also die globale Energievernetzung, Zusammenarbeitsorganisation, sehr komplizierter Name. Aber die haben sich vorgenommen, ein globales Energienetz sogar aufzubauen, auch ein globales Stromnetz, und haben diese Ergebnisse von mir aus sinnvoll weiter überlegt. Mir scheint, dass das jetzt auch etwas in Stocken geraten. Da kommen wir bestimmt nachher noch drauf zu sprechen. Jetzt aber zurück zu deiner Frage. Was verhindert das, dass sowas gemacht wird? Es ist ein ganz seltsamer Mix von Dingen, die es verhindern. Es sind sicher auf der einen Seite wirtschaftliche Interessen. Ja, also klar, es gibt da Firmen, die Angst haben, ihre wirtschaftliche Basis zu verschlechtern. Ja, gerade in der Energieversorgung gibt es das. Die wollen am liebsten wenig Verbindung zu den Nachbarn haben, vor allem die Stromproduzenten, weil das eine innere Konkurrenz gegen ihre eigene Produktion ist. Ja. Und wenn die billig wäre, dieser Import aus erneuerbaren Energien, umso mehr. Also umso mehr sind dann eben die bestehenden Anlagen gefährdet, stranded investments, also Investitionen zu werden, die sich nicht mehr rentieren. Die könnten ja noch sich rentieren, wenn das eben nicht diesen Anschluss gäbe. Diesen Teil gibt es auf jeden Fall. Es gibt einen ganz ideologischen Teil. Das ist, ich nenne die jetzt mal die Dezentralisten. Die wollen, dass erneuerbare Energien nicht nur erneuerbar sind und kostengünstig interessiert sie gar nicht. Sie müssen dezentral. Also es ist so ein bisschen wie die Forderung, wir brauchen dezentrale Pharmakonzerne, dezentrale Automobilkonzerne oder was auch immer. Also es ist eine seltsame Idee, dass ausgerechnet die Stromversorgung dezentral sein müsste. Ich kann die auch ganz nett finden, die Idee, aber wenn der Preis einer solchen Idee, der Umsetzung einer solchen Idee, die Verhinderung eine aktiven Politik gegen den Klimawandel ist über lange Zeiten, dann ist der Preis extrem hoch. Und das ist ja nicht der einzige Preis. Der andere Preis sind die tatsächlichen Kosten, die da entstehen, die Speicher, die man braucht und so weiter. Der Ausbau der Verteilnetze, der durch massiven Zubau von Photovoltaik in Einfamilienhaussiedlungen und so weiter stattfinden muss. Es sieht ja ein Rattenschwanz von Dingen hinter sich nach. Also diese Idee des Dezentralismus ist hier in Deutschland vor allem sehr stark verbunden mit der Nutzung erneuerbarer Energien. Und das ist sicher auch ein Hinderungsgrund für die Umsetzung einer schnellen Politik gegen den Klimawandel.
Nur mal zum Verständnis für unsere Zuhörer, also dezentral, also wie weit weitet sich das aus, wenn ich sage, natürlich, ich habe jetzt mein kleines Häuschen und in diesem Häuschen habe ich Solar drauf und Windrad im Garten, das ist natürlich ganz klar dezentral. Wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Kleinstadt sich selbst versorgt, erweitert auf eine Großstadt, erweitert auf ein Bundesland, meinetwegen, wie weit reicht dieser Begriff dezentral, einfach um diese Vorstellung mal
zu nutzen? Ich habe ihn bis heute nicht ganz gegriffen, diesen Begriff. Und ich glaube, er ist nicht so einfach greifbar. Mhm. Denn natürlich, das Dezentralste ist genau das. Jeder besorgt sich selber. Das wäre dann Autonomie. Gab ja auch entsprechende Veröffentlichungen. Autarkie wurde gefordert und so weiter von namhaften Vertretern dieser Richtung. Ja, also das geht dann schon stark in Richtung, jeder versorgt sich selber. Ja, am liebsten eigentlich sogar ohne Verteilnetz, ja. Was natürlich dann bedingt, dass man einen Saisonalspeicher im Keller hat, was technisch gar nicht möglich ist, ja. Also muss man so und so Abstriche machen von dieser Idealform des Dezentralismus und muss weiter nach draußen gehen und geht dann irgendeinen Kompromiss. Natürlich ist Offshore-Windenergie nicht dezentral. Die wurde aktiv behindert deshalb, ja. Manche mögen noch nicht mal Windenergie an sich, weil die ja auch nicht dezentral ist. Die Windenergie wird normalerweise im ländlichen Raum, wo die Windgeschwindigkeiten sind, genutzt, erzeugt, der Strom erzeugt, da muss er transportiert werden. Erstmal über kleinere Strecken, aber wenn es dann sehr viel wird, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein, Dänemark und so weiter, dann muss der Strom weg, ja. Und dann muss man eigentlich schon anfangen, Stromleitungen zu bauen. Ja? Und das wiederum ist etwas, was die Dezentralisten eigentlich gar nicht wollen. Ja? Da können wir nachher nochmal drauf eingehen, weil da habe ich ein paar Erlebnisse gehabt, die da sehr aussagekräftig sind, wie das auch zu einer aktiven Verhinderung von Klimapolitik führt. Vielleicht mal so viel als Antwort.
Okay. Naja, es ist ja eine gewisse Logik in sich. Also das Netz, das Wettersystem, ich nehme es jetzt mal Wettersystem, nehme da die Sonne mit rein, weil wenn Wolken, ne, wetterbedingt, dann weniger Sonne, ist halt nun mal nicht, wie du ja schon erzählt hast, nicht irgendwie über Bottrop immer so, sondern da ändert sich halt was. Das ist ja ein weltweites System. Und es hat ja angefangen mit europäischer Wirtschaftsgemeinschaft, über europäische Gemeinschaft, Europäische Union, und es wird ja dann auch immer sehr gerne so vor sich hergetragen, dieses wir sind alle ein Land, wäre jetzt übertrieben gesagt, überspitzt gesagt, ne, aber so dieses wir sind eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft, und trotzdem kocht jeder sein Süppchen. Das ist wohl auch so ein Ding, ne, wo man einfach sagen kann, okay, da hat sich dann halt auch so eine Idee einfach nicht durchsetzen können letztlich. Nicht, weil sie nicht sinnvoll wäre, sondern weil es einfach gegen diese ganzen Einzelinteressen spielt.
Ja, das ist sicher, könnte man so sagen. Nur, ich meine, eine Energiewende ist nicht hinzukriegen, wenn man nicht das Gemeinwohl verfolgt, sondern Einzelinteressen die Oberhand lässt. Ja? Dann kriegen wir keinen Klimaschutz organisiert rechtzeitig. Ja? Denn es ist ja auch so, wenn wir jetzt uns vorstellen, wir wollen diese dezentrale Energieversorgung auf die dritte Weltländer, die ja immer mehr Energie auch brauchen, übertragen. Das ist ja eine unglaublich teure Sache. Ja, also teilweise vor 10 Jahren waren die Strompreise in Indien beispielsweise noch im Cent-Bereich. Ja, 1-2 Cent hat man für die Kilowattstunde Strom gezahlt. Das ist, wir zahlen hier, glaube ich, inzwischen 32 Cent für die Kilowattstunde als Privatverbraucher. Das sind natürlich Größenordnungen, die für arme Länder gar nicht machbar sind. Ja? Also wir können mit dieser Strategie der sehr teuren Energiewende, die wird ja noch viel teurer mit der ganzen Speicherei, die jetzt kommt, ja, die wird ja nicht billiger, wenn wir so weitermachen, die wird immer ein bisschen billiger, weil die Anlagen etwas billiger werden, aber je weniger effizient es gemacht wird, desto teurer wird der Spaß wieder. Das lässt sich ganz schwerlich übertragen, ja, auf eben die ärmeren Länder unserer Erde. Hatte ich jetzt die Frage beantwortet?
Oder? Ja, also
im Prinzip war es Gemeinwohl gegen Einzelinteresse. Das ist der Punkt. Ja. Und man kann meiner Meinung nach eine Energiewende nicht alleine als Kuschelkurs fahren. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Und das ist ja auch das, was Fridays for Future einfordert. Sie fordern konsequentes Handeln ein. Und das konsequente Handeln geht halt nicht, wenn man die einzelnen Interessen ständig dominieren will.
Das ist ein guter Stichpunkt mit den einzelnen Interessen. Es gab ja jetzt letzten Winter, müsste es gewesen sein, also 2021 in den USA so einen Fall mit einer Kältewelle in, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut, ob es Texas war, ich glaube, es war Texas, so, also Süden, glaube ich, USA, auf jeden Fall USA. Und da haben die dann übelst harte Minusgrade gehabt und haben dann auf einmal irgendwie $10,000, $15,000 für ein Wochenende Heizung bezahlt, was sie sich normalerweise aber halt auch leisten können, ihre Heizung. Also nicht so, dass das Leute sind, die schon immer irgendwie mit einem Atomreaktor heizen, sondern das war halt, ne, auf einmal irgendwie nicht mehr $10 fürs Wochenende, sondern 10.000. Da hat sich halt der Markt durchgesetzt, nennen wir es mal so. Du hattest auch im Vorgespräch schon nochmal ein anderes Beispiel, das da ganz gut passt. Und eben ein guter Link zu dem Sozialen, weil letztlich vergisst ja dann der Konzern gerne mal den Einzelmenschen und denkt nur an das Geld. Und da hast du ja ein Gespräch geführt mit jemandem in den USA auch. Magst du das mal so ein bisschen skizzieren, wie dann die...
Ja, ja. Das ist eine ganz lustige Anekdote. Also ich war auf einer Konferenz in Washington Stadt und also es ging um erneuerbare Energien. Es war Anfang der 2000er und die Energiemärkte, sage ich jetzt mal, die Energieversorger wurden in den USA zuerst, aber bei uns da auch schon Unbundling nannte sich das. Also man hat getrennt die Stromerzeugung vom Transportnetzbetrieb und vom Vertrieb. Und was dann passierte ist, oder was passieren musste, sage ich mal, ist, dass die der Markt der Nachfrager stieß auf ein Überangebot an Kraftwerksleistung bei den Kraftwerksbetreibern. Ja? Mhm. Das war nicht mehr in einer Hand. Jetzt gab also eine unabhängig von der Erzeugung geregelte Nachfrage. Die Nachfrage, es war ein Nachfragemarkt. Ja? Die konnten im Prinzip jeden Preis durchsetzen, solange Überschüsse da im Markt waren. Und das heißt, der Preis, den man für den Strom kriegte als Erzeuger, fiel unter die Vollkosten der Erzeugung. Und trotzdem waren die Erzeuger aber bereit, Strom zu verkaufen, sobald ein kleiner Deckungsbeitrag gestiftet wurde. Mussten sie auch. Ja? Sie mussten sagen, nur so konnten sie Amortisation, Instandhaltung und so weiter finanzieren, wenn sie also weit unter den Vollkosten angeboten haben, teilweise nicht immer, ja, aber teilweise. Und das war das Geschehen, das da im Vorfeld dieser Konferenz durchaus auch mal diskutiert wurde. Und ich hatte, wie es der Zufall wollte, das Glück, dass ich mit demjenigen zusammenkam, der in Kalifornien für diese Deregulierung, nannte sich das auch, des Energiemarkts zuständig war. Das haben wir hier auch 98 bekommen, ja. Also es war auch bei uns schon auf den Weg gebracht und aktiv, so ein System. Ich saß also mit dem zusammen, wusste gar nicht, dass er da verantwortlich ist, und wir analysierten diese Situation und kamen tatsächlich zu dem gleichen Ergebnis. Wenn die Kraftwerksbetreiber nie ihre Vollkosten reinkriegen, können sie nicht reinvestieren. Und wenn sie nicht reinvestieren können, veraltet der Kraftwerkspark mit der Zeit. Irgendwann reicht dann das Angebot nicht mehr für die Nachfrage. Und in diesem Moment kippt der Markt von einem Käufermarkt in einen Verkäufermarkt. Ja? Und ich sagte dann zu meinem Gegenüber, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Investoren kommen und wieder neue Kraftwerke bauen. Denn diese Situation ist ja jetzt die Situation, die für die Produzenten genau die richtige ist. Sie können jetzt den Preis diktieren. Wenn sie jetzt den Engpass beseitigen, indem sie genügend Kraftwerke bauen.
Was dann, auch Investitionen sind, Kosten letztlich.
Salopp gesagt, schießen sie sich ins eigene Knie. Ja? Und deshalb habe ich gesagt, das wird nicht passieren. Und seine Antwort darauf war, America is big. Ja? Ich habe kurz gezögert, bis ich verstanden habe, was er damit sagen wollte. Er wollte damit schlicht und einfach sagen, es wird immer einen Dummen geben, der investiert.
Also sprich, um verkürzt zu sagen, es wird, also wir haben den Nachfrage erstmal, das Angebot ist größer, jeder kann sich aussuchen, was er nimmt, die Preise fallen, dann kippt's, wenn das Angebot eben kleiner ist als die Nachfrage und dann wird's aber, die können dann diktieren und dann gibt's trotzdem irgendeinen, muss man sich auch mal vorstellen, einen dummen Kraftwerksbetreiber, der das nicht kapiert, dass links und rechts um ihm überall die Preise steigen und er auch teurer verkaufen könnte und verkauft's dann total unter Wert. Das war dann das Gegenargument so.
Die Kraftwerksbetreiber würden neue Kraftwerke bauen, damit würde sich automatisch diese für die Käufer wieder interessante Situation einstellen, ja? Was einfach nicht geht. Ja? Also jetzt kommt der nächste Punkt, ich sollte recht behalten, kurz nach der Konferenz noch im gleichen Jahr passierte genau das, und zwar hatten wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht, ja, denn es sind ja nicht nur zwei Wissenschaftler, die sich da auf eine Konferenz treffen, in der Lage, so eine Situation zu durchdenken, sondern das tun natürlich die Energieversorger selber auch, die Kraftwerksbetreiber in dem Fall. Und die stellen natürlich fest, also die Engpass-Situation, die sich irgendwann natürlich einstellt, ist ja unsere Situation. Die brauchen wir ja, um unsere Renditen möglichst hoch zu kriegen. Ja? Und dann haben sie sich natürlich, und jetzt, das haben wir nicht gemacht, das haben natürlich die Energieversorger gemacht, die haben sich gedacht, naja gut, wie kommen wir denn schneller in so eine Situation rein, in der die Preise wieder unseren Bedürfnissen oder unseren Wünschen entsprechen. Ja? Und was dann passierte, sind mehrere Dinge. Also einmal fingen einzelne Energieversorger wohl an, anzukündigen, wann sie ihre Kraftwerke in Revision gehen lassen.
Also öffentlich anzukündigen.
Öffentlich anzubieten, genau. Also schon in den Fachzeitschriften, die man da so liest, aber das war ungewöhnlich. Ja? Und dann haben natürlich die anderen Kraftwerksbetreiber auch nachgedacht, ja, wieso kündigt der das jetzt an? Und haben sich überlegt, ach ja gut, dieser Zeitpunkt, den er da nennt, ist doch ein guter Zeitpunkt, um Kraftwerke in Revision gehen zu lassen. Naja, also man kann sich vorstellen, die Idee dahinter ist, wir schaffen jetzt einen Engpass. Künstlich, ja. Man kann es nicht nachweisen. Und gleichzeitig wurde Misswirtschaft mit den Speicherwasserkraftwerken betrieben. Die waren dann irgendwann zu einem Zeitpunkt, in dem auch viele Kraftwerke in Revision waren, weitgehend leer. Sodass auch da die Leistung fehlte. Plötzlich fehlte also Leistung und die Strompreise explodierten massiv. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob es ein Faktor 100 war, aber ich glaube, es ging so in diese Region. Ja, also die Strompreise explodierten und es ging so weit, dass einzelne Unternehmen, die feste Abnahmeverträge hatten, also die denen fest zugesagt waren, sie kriegen den Strom für den und den Preis, haben ihre Unternehmen zugemacht, ihre Belegschaft nach Hause geschickt, weil der Weiterverkauf dieses Stroms in mehr Rendite gebracht hat als ihr normales Geschäftsfeld an Rendite abgeworfen. Das heißt, sie konnten ihre Mitarbeiter nach Hause schicken, sie weiter bezahlen und haben mehr Einnahmen gehabt, als hätten sie sie da gelassen. Das ist passiert und das war vorhersehbar. Es war, wenn man sich in die Situation der Anbieter reinversetzt hätte, rechtzeitig, wäre es wirklich detailliert vorhersehbar gewesen. Wie gesagt, wir haben diesen Schritt auch nicht vollzogen. Wir waren America is great stehen geblieben. Oder big, glaube ich, hat er gesagt, nicht great. Das wäre eine andere Bedeutung. So kann man sich verrechnen. Und eigentlich ist aber das passiert, was man aufgrund einer solchen Regelung vermuten muss. Im Prinzip ist dieses Unbundling von Vertrieb, Produktion und Transport ja, ein gesetzgeberischer Eingriff, der versucht, gegen die Naturgesetze zu arbeiten. Denn Stromversorgung gehört zusammen. Ja? Also ich kann nicht ein Kraftwerk irgendwo hinstellen, wenn ich gar kein Netz habe. Ja? Und eigentlich kann ich ein Kraftwerk auch nicht vernünftig betreiben, wenn ich nicht weiß, wie viel ich wann wo brauche. Das heißt, bevor man diese Regelungen gemacht hat, weltweit, hat sich das vielerorts durchgesetzt, hat die Energiewirtschaft noch sehr, sehr viel Optimierung gemacht. Sie hat immer Prognosen gehabt, wann ist wie viel Verbrauch, wo, und hat dann entsprechend ihre Kraftwerke warm gehalten, angefahren und so weiter, um optimal die Stromversorgung, kostenoptimal natürlich, das davon leben wir auch, realisieren zu können. Und diese Optimierung in der Energiewirtschaft hat einen massiven Rückschlag erfahren, weil dann ja plötzlich der Markt gesagt hat, praktisch, welche Kraftwerke genutzt werden sollen. Dann kam der Netzbetreiber, der wieder ja jetzt auch unabhängig war, ins Spiel und musste gucken, wie jetzt das, was der Markt gefordert hat an Strom, übers Netz verteilt werden muss, und musste dann Geld ausgeben, um für den Notfall Kraftwerke an anderen Orten warm zu halten, wenn der Strom so nicht übers Netz passte, um sie hochzufahren, und Geld dafür ausgeben, Kraftwerke abzuschalten, die eigentlich vom Markt die Produktionsanforderungen gekriegt haben. Ja, also man muss das plötzlich ganz kompliziert auffangen alles. Das funktioniert soweit, ja, aber es ist natürlich teuer. Also vom Transportnetz, also das, womit man wirklich über größere Distanzen den Strom transportiert, sind die Hauptkosten tatsächlich solche Kosten. Das Netz an sich, zumindest das alte, jetzt wird es ja neu gebaut oder wurde neu gebaut, da kommen wir auch noch hin, hoffe ich. Das alte Netz war sehr günstig. Ja, also das ging im noch nicht mal im Centbereich war das umgelegt auf den gesamten Stromverbrauch, was wirklich die reinen Netzkosten waren. Also der größere Teil waren tatsächlich diese Regulierungskosten, wenn man sie so nennen möchte.
Ich würde es gerade mal genau da anpacken, wo das angefangen hat mit den USA, also USA, wo die Betreiber gesagt haben, so, nice, da können wir jetzt, also mal so gesagt, was ihr zu zweit besprochen habt und wo euch das innere Arschlochtum einfach gefehlt habt, um das zu Ende zu denken und es eben zu beschleunigen, den Prozess. Das mal übertragen auf Europa, was hier ja gerade passiert. Also kann man da, also sind das ähnliche Tendenzen, wenn man jetzt mal eine Regierung sieht, die zum Beispiel permanent den Ausbau von erneuerbaren Energien blockiert, dann kommt ja auch der Atomstrom vom Netz und so weiter, dann werden immer mehr Kraftwerke, Kohlekraftwerke, aber, und das wollen sie ja, so lange wie möglich, also das war ja mal 2045 im Plan, jetzt sind es 2038, weil man halt irgendwie doch den Druck von der Straße kriegt, aber letztlich schmeckt es ja schon so ein bisschen nach diesem das Gleiche, was da passiert ist, also weniger Energie, das ist ein Marktwert, der eben vom Angebot bestimmt wird, nicht mehr von der Nachfrage, weil weniger Kraftwerke über einen möglichst langen Zeitraum, also bis 2038 oder ich nehme mal 2045, was ja denen als Liebste gewesen wäre. Das sind jetzt 24 Jahre noch, in denen man quasi den Strommarkt ganz automatisch mit zu wenig Erneuerbaren und eben auch den fehlenden Puffer mit Atomstrom, wie man da jetzt mal zu stehen mag, sei dahingestellt. Ist es eine zufällige Analogie oder kann man da schon auch durchaus genau diese ähnlichen Überlegungen dahinter, ich sag mal, erahnen, erschnuppern?
Naja, natürlich. Also da steht ein Kraftwerkspark und der ist noch teilweise Jahrzehnte nutzbar. Ja? Und natürlich wollen die Energieversorger, die Stromproduzenten in dem Fall, wollen natürlich diese Kraftwerke bis zum letzten sinnvollen Moment nutzen. Ja? Das garantiert ihnen den höchsten Gewinn. Das war bei den Kernkraftwerken so, das mussten sie dann 2011 aufgeben. Erstmal zumindest dieses Unterfangen. Es gibt Stimmen, die meinen, dass die Wasserstoffstrategie auch einen Revival der Kernenergie nach sich ziehen könnte. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sicher sagen, dass es nicht so ist. Ich bin mir auch nicht sicher, dass es so ist. Aber ich weiß, dass da im Kernenergiebereich wieder viel Mut geschöpft wird. Ja, was mir nicht gefällt. Ich bin definitiv kein Kernenergiefreund. Also natürlich. Das ist das Thema Stranded Investments. Ja, also ich habe Investitionen und die möchte ich bis zu Ende nutzen. Ja? Und ich wehre mich gegen alle Neuerungen, die diese Nutzung bis zum Lebensdauerende gefährden. Das ist eine einfach betriebswirtschaftliche Überlegung. Ja, das kann man denen ja noch nicht mal vorwerfen. Ja, also im Prinzip muss ein Unternehmen sich so verhalten. Ja, das hat ja auch Aktionäre, die wollen ihre Gewinne haben und so weiter und so fort. Sie sind dem verpflichtet. Also ja, es ist Betriebswirtschaft. Ja, man kann das also verstehen, wenn man sich auf die betriebswirtschaftliche Ebene begibt und sie nachvollziehbar macht. Ja, und deshalb ist auch wäre auch die Politik nicht keine Raketenwissenschaft. Ja, es ist nicht so kompliziert. Ja, also wie gesagt, man kann es ihnen auch eigentlich nicht vorwerfen. Sie tun halt, was sie meinen, ihren Aktionären schuldig zu sein. Ja, aber das ist sicher das ist eine passende Analogie. Ich habe in meiner Doktorarbeit schon in der Zusammenfassung habe ich mal so zwei, ich nenne es jetzt auch Szenarien, entworfen, wie man denn das machen könnte, wie schnell man denn da zu einer Vollversorgung kommen könnte. Und ich habe, das längere war 20 Jahre, habe ich gesagt, was würde denn passieren, wenn wir das in 20 Jahren machen würden? Das wäre also jetzt in 4 Jahren soweit, ja, davon sind wir weit entfernt. Und es ist klar, die volkswirtschaftliche Belastung dafür ist marginal. Ja.
Was heißt marginal? Ist natürlich erstmal ein angenehmer Begriff, aber jetzt mal nur, dass man so ein bisschen ein
Gefühl hat. Ich habe das verglichen mit dem, was man sonst so an Investitionen und Reinvestitionen macht. Eigentlich ist es nicht mehr. Ich meine, das drückt ja auch schon der Strompreis aus. Der Strompreis wäre nicht teurer geworden als der damalige, praktisch nicht teurer, deutlich billiger als der jetzige. Ja, also ist die jetzige Belastung natürlich schon viel höher, ja, als wenn wir das konsequent in 20 Jahren durchgezogen hätten. Ich habe es auch mal, gab immer die Stimmen, dass das so viele Investitionen wären, ja, und wir diese Investitionssummen nicht heben könnten. Und auch das Argument habe ich mal kritisch beleuchtet und auch das trägt nicht, ja, denn wir sind es. Es ist im Verhältnis zu den gesamten Investitionen, die wir in dieser Volkswirtschaft betreiben, wäre das in 20 Jahren auch nicht groß. Ja? Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Einzelnen im Kopf, steht alles in der Zusammenfassung meiner Doktorarbeit, die kann jeder mal lesen im Internet.
Genau, die werden wir dann auch verlinken, also für alle, die das jetzt gerade hören, die Doktorarbeit wird verlinkt sein an dem Video.
Ich habe da noch ein Crash-Szenario angedeutet in 12 Jahren, auch das wäre problemlos möglich. Ob das dann durchsetzbar ist, ist eine andere Frage. Ich habe dann aber später bei meinen Vorträgen und bei meinen Hearings, bei denen ich dabei war, immer auch gesagt, wir müssen das auch schnell machen. Denn wenn wir es langsam machen, dann werden wir eine Zwischenlösung brauchen. Und im Prinzip steuern wir gerade auf das hin. Wir steuern auf eine Gas-Zwischenlösung vor der Lösung mit erneuerbaren Energien. Ja, also im Moment versuchen wir ja immer mehr Stromerzeugung, auch durch Gas, statt durch Kohle. Und durch Kernenergie so zu machen, ja. Und das ist eigentlich genau dieses Zwischensystem, das wir, wenn wir konsequent vorgegangen wären, gar nicht gebraucht hätten. Also auch da sind Investitionen, die eigentlich nicht nötig wären, ja, wenn man konsequent an dieser Vollversorgung mit erneuerbaren Energien gearbeitet hätte. Ja, so viel. Und ach so, genau, noch mal weiter. Wenn man schon weiß, dass die Energiewirtschaft betriebswirtschaftlich agiert und aus betriebswirtschaftlichen Gründen ihre Entscheidungen fällt und ihre Veränderungsstrategien vorantreibt und so weiter und so fort, dann muss man halt als Politiker sich überlegen, wie hole ich die Energiewirtschaft ins Boot? Und das wäre möglich gewesen. Ich denke, für die Energieversorger hätte man durchaus attraktive Möglichkeiten schaffen können, mit an dieser Vollversorgung zu arbeiten. Das heißt, ein bisschen, oder zum großen Teil liegt es auch wieder an der Politik, die nicht begreift, wie die Energiewirtschaft funktioniert, obwohl es einfach zu begreifen wäre, und die sie deshalb nicht ins Boot holt, indem sie langfristige Pläne unter anderem auch mit der Energiewirtschaft bespricht, ja, die aber zu einer vollständigen erneuerbaren Stromerzeugung führen. Wie nehmen wir sie mit? Diese Frage wurde glaube ich, nicht genügend überlegt und angegangen. Und das ist auch ein Problem, warum unsere Politik so jämmerlich scheitert an diesen Klimaproblemen. Abgesehen davon, dass sie einfach vielleicht auch verantwortungslos sind, in viele von ihnen, ist das auch einer der Gründe.
Ja, das führt ja ganz, ganz interessant auch direkt zu dir rüber, weil, also wenn man das bis jetzt gehört hat, mal so ein bisschen runterbricht, kann man sagen, du bist Experte, du bist erfahren, auch in der, also nicht nur Experte für die Sache, der dann vor dem Politiker sitzt und nicht weiß, wie er reden soll, sondern ganz im Gegenteil, du hast auch da die Erfahrung, du könntest sehr viel Einfluss nehmen letztlich, der Einfluss wäre sachlich gut fundiert und so weiter und so fort. Und das Thema liegt dir, wie man merkt, ja auch durchaus am Herzen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt hier genervt rumsitzt und sagst, na gut, dann kaufe ich es halt nochmal durch, sondern du willst ja auch. Ganz naiv gesprochen wäre das natürlich doch erstmal ein ganz logischer Schritt, dass du dich jetzt in der Politik engagierst. Zum Beispiel nehmen jetzt mal die Partei, die am allerdeutlichsten, zumindest in ihrer Farbe, für erneuerbare Energie, für sinnvolle Konzepte und so weiter ist, das wären die Grünen. So. Du engagierst dich in der Politik jetzt allerdings bei der Partei die Partei. Bei aller Sympathie zur Partei, die Partei ist da jetzt relativ wenig Einfluss zu erwarten. Wie kam denn das zustande? Also was hat dich dazu getrieben, das so zu machen? Weil letztlich, du willst ja schon wirken auch. Also wie kommt das dann?
Nein, das ist natürlich ist, wenn man bei einer Satirepartei antritt, dass ein Ausweis von Resignation, sag ich mal, politische Resignation. Mhm. Und das liegt natürlich auch daran, dass ich eben auch bei den Grünen und eigentlich bei allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, nicht das Gefühl habe, dass sie die Energiewende konsequent angehen. Ja? Vielleicht ein paar Geschichten. Ja, es gab eine Zeit, da war Oettinger Energiekommissar. Ganz am Anfang seiner Amtsperiode als Energiekommissar hat er sich die großräumige Stromversorgung mit erneuerbaren Energien aufs Heft geschrieben. Etwa ein halbes Jahr lang. Und hat diese Sache gut vertreten, muss ich sagen. Ja, erstaunlich. Ich habe mir mal einen Vortrag von ihm angehört, live. Er hat sie erstaunlich gut vertreten. Er hat sie weit durchdrungen. Es hörte sich oftmals so an, wie wenn ich es geschrieben hätte. Aber es ging an einigen Stellen durchaus über meine Überlegungen, die ich veröffentlicht habe, hinaus. Ja, also ich fand es sehr interessant, was er da gemacht hat. Das Ganze war im Zusammenhang mit einer Entwicklung Desertec Industrial Initiative. Das war das Wüstenstromprojekt. Das war der Plan, bei dem viele große deutsche Unternehmen in einem Konsortium mitgemacht haben, das sich als Ziel gesetzt hat, größere Mengen Strom aus den Wüsten der Sahara nach Europa zu importieren. Damals hat Oettinger unter anderem, zu diesem Zeitpunkt hat Oettinger unter anderem eine Maßnahme aufgegriffen. Das war das europäische oder internationale EEG, Erneuerbare Energiengesetz. Also im Prinzip ging es darum, ein Instrument zu schaffen, mit dem auch importierter Strom aus erneuerbaren Energien wirtschaftlich in unseren Markt integrierbar wird. Da hat sich eine ganz komische Koalition dagegen gebildet, obwohl die EU zum Beispiel im Vorfeld schon gesagt hat, mit verschiedenen Richtlinien, die sie veröffentlicht hat, ja, die Ziele der einzelnen EU-Staaten können auch durch Import erneuerbarer Energien gedeckt werden, hat es eine breite Koalition gegen die Einführung eines europäischen oder internationalen EEGs gegeben. Oettinger war ein bisschen wankelmütig, ob er das jetzt Einspeisevergütung oder Harmonierung der Einspeisevergütungen nennen sollte. Das war ein Einfallstor für die Kritik. Es gab also Befürchtungen, wer würde einen niedrigen Preis ansetzen, sodass dann die Entwicklung zum Beispiel bei dem relativ teuren Wind- und Solarstrom in Deutschland gebremst werden würde. Das war eine durchaus begründete Befürchtung von den Grünen. Die haben das aber in Bausch und Bogen einfach abgelehnt, diesen Vorstoß von Oettinger. sodass auch diese Wüstenstrominitiative keine wirtschaftliche Basis haben konnte, um sich überhaupt zu entfalten. Die DEI hat sicher viele Fehler gemacht, selber, aber dieser grundlegende Schritt, man bekämpft etwas, statt dass man es aufgreift in Gedanken und etwas Konstruktives draus macht. Und das waren die Grünen, ganz, also in Sven Giegold im Europäischen Parlament zum Beispiel. Das war aber auch ein Pflasterbad. Bei der gleichen Veranstaltung, bei der Oettinger so sehr visionär gesprochen hat und sehr gut, hat Flassbart sich massiv, Flassbart, Entschuldigung, ist der damalige Leiter des Umweltbundesamtes gewesen, der noch von Rot-Grün eingesetzt wurde, so als letzte Amtshandlung, natürlich auch nicht letzte, ich glaube 2003 war 2003 schon drin, irgendwie so, also so spät kam man nicht rein.
Aber Parteigrüne, drin, ja. Also war bei den Grünen.
Nein, der war, also er wurde SPD. Von Rot-Grün reingesetzt, ich bin jetzt nicht sicher, ob er Grün oder SPD war. Mhm. Also auf jeden Fall.
Aber links-grün Rot-Grün versifft, so letztlich.
Wurde er eingesetzt und hat sich massiv gegen diese Strategie des internationalen Transports und der internationalen Kooperation im Bereich erneuerbaren Energien gewendet. Gegenwind kriegte der Oettinger auch von der CDU, ja, zu diesem Zeitpunkt. Ich schätze, also das ist meine Mutmaßung, Merkel wollte ihn nicht so erfolgreich werden lassen als Gegenspieler in der CDU. Ja? Also das ist zumindest das Einzige, was mir einfällt. Oder sie hat auch im Sinne der Energiewirtschaft gehandelt, die das natürlich auch nicht wollte, weil die haben ihre Kraftwerke und die wollen nicht, dass schnell große Mengen erneuerbarer Strom billig auch noch ins Land kommen. Ja? Das heißt, also was für ein Hintergrund bei Merkel da dominierte, weiß ich nicht. Aber jetzt haben wir schon drei Parteien, die also aus energiepolitischer Sicht für mich dann schon vollkommen unwählbar wurden. Ja? Die Linke hat 2005 nach der Wahl einen energiepolitischen Sprecher in den Bundestag gebracht, der eindeutiger Kohlelobbyist war. Ja? Und so kann man das durchdeklinieren für alle Parteien.
Wer war das? Nur mal kurz den Namen zu hören, wer war das?
Hill hieß der, meiner Meinung nach. Das hat sich gebessert bei der Linken, aber auch da die konsequenter Klimaschutz durch die schnelle Gestaltung einer regenerativen Vollversorgung mit Strom wurde da auch nicht angegangen. Also eigentlich würde ich sagen, nirgendwo findet sich dieser Ansatz wieder und findet sich die Konsequenz wieder, die man eigentlich bräuchte. Viele haben dann diesen Ansatz der CO2-Steuer und Stromsteuer und so weiter, also Verteuerung von Energie und darüber Energieverbrauch und CO2-Ausstoß, darüber dann ein Marktinstrument zu schaffen, das die Rahmenbedingungen für einen schnellen Wandel schaffen sollte. Ich halte das für vollkommen illusorisch und das hat gute Gründe, meine ich, warum ich das für illusorisch halte. Das ist ein Fachbegriff, den ich nenne, das ist die Preiselastizität der Nachfrage nach Energie. Also, und die ist gering. Das heißt, wenn man den Preis nach Energie erhöht, geht der Verbrauch zwar in der Regel runter, aber nur um ein vielfach kleineres als die Preiserhöhung. Also zum Beispiel hat man in verschiedenen Studien gefunden, die Preiselastizität der Nachfrage nach Strom liegt bei etwa 10%. Wenn ich also den Strompreis verdoppel, fällt der Stromverbrauch auf 90% und die Stromrechnung steigt auf 180%.
Ja? Der Gewinn wird größer.
Und wenn ich jetzt darüber steuern will, über solche Instrumente, das so eine schlechte Preiselastizität aufweist, wird es für Einzelne unbezahlbar. Die 10%, die sind sicher auch schon ungleich verteilt auf die Bevölkerung. Ja? Diejenigen, die sich den Strom spielen leisten können, reagieren gar nicht drauf. Ja, es reagieren dann auf jeden Fall die raus, die wirtschaftlich rausgekegelt werden. Das ist das Stichwort Energiearmut. Die greift ja immer mehr um sich. Ja, und logischerweise, wenn man diesen Weg der Verteuerung von Energie jetzt massiv weiter vorantreibt, ja, über CO2-Preise und so weiter und so fort, dann wird es natürlich umso schwieriger. Was man natürlich auch noch verrückterweise gemacht hat, ist, zum Beispiel bei der EEG-Umlage, man hat ja die Industrieunternehmen rausgenommen. Ja? Also die Verteuerung wurde eigentlich nur auf der privaten Seite so massiv hat die gegriffen. Dort, wo tatsächlich aus betriebswirtschaftlichen Gründen auf eine Verteuerung reagiert werden muss, hat man sie ja gar nicht in diesem Maße zugelassen. Ja? Also beim CO2, bei der CO2-Steuer war es ein bisschen anders. Bedingt, man hat am Anfang ja, hat man ja das, die CO2-Zertifikate verschenkt an die Energieunternehmen. Ja? Also das heißt, die haben ja ein extra Gewinn gemacht sogar damit. Aber bei, gerade bei den, bei der EEG-Umlage war das so, dass, dass im Wesentlichen das der Privatkonsument bezahlt hat und viele Industrieunternehmen und so weiter rausgenommen wurden, was genau falsch ist. Also diejenigen, die am ehesten noch darauf reagieren, sind die, die es aus betriebswirtschaftlichen Gründen machen. Also die großen Unternehmen, die sehen, okay, jetzt wird Energie ein wesentlicher Faktor bei unserer Produktion, jetzt reagieren.
Vielleicht doch angesagt, um das auch diese Unterschiede nochmal klar zu machen. Also jemand, der jetzt kaum Kohle hat, kein Geld, also kein Geld zu Hause hat, quasi. Es gibt Leute, die kriegen jetzt den Strom abgestellt, immer mehr, weil sie sich den Strom nicht mehr leisten können. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn der Strom steigt für eine große Firma, jetzt nehmen wir mal keine Produktion, nehmen wir mal einfach irgendwie große riesige Büroflächen. Das lässt sich ja mit einer einmaligen Investition wieder sehr leicht umstellen. Man sagt, okay, man macht jetzt alles auf LED. Na, man macht irgendwie solche Geschichten und schon fängt man das in der, also der Große fängt es halt auf, ne? Der Kleine ist der Gelackmeierte. Letztlich.
Ja, das Spiel, genau. Also ich halte von diesen ganzen Verteuerungsmechanismen wenig. Die haben in der Vergangenheit nicht viel gebracht und wenn sie was bringen sollen, mussten sie so massiv umgesetzt werden, dass sie massiv gesellschaftliche Implikationen mit sich bringen. Deshalb halte ich davon sehr wenig. Und man kann ja mit den Techniken, die wir haben, sowohl in der Energieeinsparung als auch in der Energieproduktion als auch im Energietransport, sehr wohl all das kostengünstig hinkriegen. Wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren ja erlebt, wie Bildschirme für Fernseher plötzlich immer weniger Energie gebraucht haben. Das waren einfach Innovationen. Das war gar nicht die Nachfrage, die das geregelt hat, das waren Innovationen, die sich aufgrund von Laptops und so weiter ergeben haben, wo man Energie sparen musste, damit die Lebensdauer oder die Nutzbarkeit der Geräte lang wird.
Vor allem sogar ein Zeiteffekt. Also gerade beim Laptop ist es ja eher die Größe erstmal. Man kann den ja auch immer am Strom hängen haben, erstmal so in der Art. Und klar, auch das. Aber jetzt, ich würde auch fast sagen, dass die Energie beim Flachbildfernseher für einen Käufer irrelevant ist. Aber das Teil kann man sich halt flach an die Wand hängen. Wow.
Ja, ja,
klar. Im Gegensatz zu einer tiefen Röhre.
Also die ersten Flachbildschirme waren aber auch nicht so ganz energiesparend. Aber okay, wenn ich jetzt mal meinen Laptop nehme, mein Laptop braucht, ich habe das meine Zeit lang eingesteckt gehabt, der braucht 12 Watt, ja, wenn der läuft. Ja. Meine PCs von vor 20 Jahren, die haben 300 Watt gebraucht.
Und ja, weniger Leistung.
Das sind riesige Fortschritte, die aber gar nicht durch das Energiesparen an sich oder zumindest durch diese Anreize von außen kamen, sondern eben durch Laptop muss halt irgendwie stundenlang halten, auch wenn ich nicht am Netz bin. Also musste man in diese Richtung entwickeln, ja. Und also hat uns die Innovation ein bisschen geholfen, dass gerade im privaten Bereich, im Bürobereich, der Konsum nicht so hoch ging. Mit Anreizen durch teuren Strom hat das überhaupt nichts zu tun. Sieht man ja auch bei den Autos. Der Spritverbrauch bei den Autos ist fast nicht gesunken. Wir fahren jetzt diese riesigen SUVs durch die Gegend. Obwohl der Spritpreis massiv gestiegen ist. Also wenn man es ausrechnet, dann kommt man zeitweilig zu einem negativen Nachfrageeffekt. Ja? Also der Spritverbrauch steigt trotz Verteuerung des Sprits. Ja? Also es wäre jetzt eine negative Preiselastizität.
Ja, Motoren entwickeln sich ja auch, ne? Also das ist ja auch so, die Motoren entwickeln sich ja auch. Also der Aufwand an Sprit pro Kilo ist ja geringer geworden.
Ja, das stimmt. Das hat sich schon was getan, klar.
Aber dafür ist das Kilo größer. Wir haben halt jetzt irgendwie ein SUV und kein Polo mehr.
Ich möchte auch noch was anderes hinweisen. Das ist mir jetzt auch nochmal bei einer Podiumsdiskussion mit Direktkandidaten untergekommen oder in Erinnerung gekommen. Also diese Idee der Verhinderung der großräumigen Kooperation, die scheint zum Beispiel in der SPD noch ganz tief verankert zu sein. Ja? Ich erinnere mich an eine Anhörung im Bundeswirtschaftsministerium. Das ging um das Energie, Leitungsausbaubeschleunigungsgesetz. Hat noch andere Namen, aber ungefähr darum geht es, also um den Beschleunigung des Ausbaus der Energieleitung. Und da war ich als einer der Fachmänner eingeladen und habe meine Positionen geschildert, wie müsste man denn die Energieleitungen ausbauen. Und es war klar, wir brauchen irgendwann Stromleitungen von Norden nach Süden und wir brauchen die schnell. Ja, und dann habe ich nahegelegt, wenn wir schon Stromleitungen von Norden nach Süden bauen, dann müssen das welche sein, die kompatibel sind mit der Idee des großräumigen Stromtransports über Ländergrenzen hinweg. Das heißt, die Leitungen, die wir bauen, sollten bis an unsere Grenzen führen. Dann sollten die Leitungen, die wir bauen, natürlich kostengünstig sein. Ja? Wir wollen ja nicht die teuerste Lösung beim Stromtransport, um die Strompreise in erschwinglichen Bahnen zu halten. Man muss die richtige Spannungsebene wählen, um dann anschlussfähig zu sein. Man braucht im Prinzip Reglementierung in der EU, um auf diese großräumige Kooperation hinzuarbeiten. Ja? Man muss ein Netz so bauen, dass es ruhig ein bisschen zu viel Kapazität hat im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung. Das war 2008, diese Anhörung. Und jetzt soll der Südlink 2028 fertig werden. Und damit habe ich diesen Timo Kremmels, heißt er, Direktkandidat der SPD hier im Kreis Kassel, konfrontiert und habe gesagt, ja, ist denn das jetzt die Beschleunigung gewesen, die wir gebraucht haben? 20 Jahre für eine Stromleitung, die jetzt aber so geplant ist, dass sie 10-mal so teuer ist wie notwendig, dass sie nicht diese Anschlussbedingungen erfüllt, die man erfüllen müsste. Seine Antwort war, ja, sie wollen ja das gar nicht. Ja, sie wollen ja eine dezentrale Energieversorgung. Das war, ich ziehe seine Antwort. Ja. Okay, dann habe ich gesagt, ja, kann denn das sein, dass die Ideologie dominiert über dem tatsächlichen Bedarf, über das, was sinnvoll ist? Ja. Darauf ist er nicht mehr eingegangen, war nicht seine Schuld, es war auch nicht mehr Zeit, ja. Das kann man ihm jetzt nicht unterstellen, dass er das absichtlich nicht gemacht hat oder hat noch ein paar Worte gehabt, er hätte noch darauf eingehen können, hat er nicht gemacht, aber das führt mich auf etwas zurück, was vor 20 Jahren bei diesem Hearing passiert ist. Haschedack, damals vertreten bei dieser Anhörung für das hat das Umweltbundesministerium vertreten, hat schon damals gesagt, sie würden solche Verbindungen versuchen zu verhindern. Ja, sie würden überhaupt die internationale Kooperation versuchen zu verhindern. Das heißt also, die Idee des Dezentralismus, die man eh schon nicht so gut greifen kann, wie wir vorhin gehabt, schon verstanden haben, die ist wichtiger als Klimaschutz. So ist es einfach. Ja, das ist, und wenn man es so liest, dann haben sich diese Ideen 20 Jahre lang fortgesetzt, wenn der Südlink fertig ist, und führen zu etwas, was letztendlich schon zum Zeitpunkt der Fertigstellung zu klein für den Bedarf sein wird, für den inländischen Bedarf, ja. Und diese Leitungen bauen wir tatsächlich für den inländischen Bedarf, die enden alle, es sind 3 Leitungen, die da von Norden nach Süden führen, die enden alle 100 bis 200 Kilometer entfernt von der nächsten Landesgrenze, also Staatengrenze, und, ja, können beim besten Willen keinen Beitrag zu dieser internationalen Kooperation stiften. Ganz über wurde diese Sache nicht angegangen. Es geht sogar noch weiter. Und jetzt komme ich wieder bei der CDU an. Im Rahmen dieser Guideco der Chinesen, ja, im Prinzip ist die Guideco die Fortführung der neuen Seidenstraßeninitiative der Chinesen im Energiebereich. Ja, jetzt wird es bei uns immer sehr kritisch gesehen, ja. Die Chinesen haben in diese Stromseitenstraße schon 500 Milliarden Dollar investiert, schon vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren etwa war das schon so weit. Ich weiß nicht, was sie jetzt noch alles investiert haben. Also, sie investieren da massiv Und die Investitionen beinhalten ganz wesentlich den Kauf von Stromproduktionsanlagen weltweit, aber auch den Kauf von Transportnetzbetreibern. Ja? Und so kamen die Chinesen nach Deutschland und wollten 50 Hertz kaufen. Ja, das ist der Osttransportnetzbetreiber, als der zum Verkauf stand. Mhm. Und dann hat sich Altmaier hingestellt und diesen Verkauf an die Chinesen verhindert. Jetzt kann ich verstehen, dass man strategische Infrastruktur nicht unbedingt den Chinesen verkaufen möchte. Kann das ich nachvollziehen?
Macht erstmal Sinn.
Ja, klar. Aber dass man es einfach nur verhindert, ohne die Intention dahinter zu sehen, nämlich der Chinesen ein tatsächlich weltumspannendes Transportnetz zu schaffen auf lange Sicht, das kann ich nicht verstehen. Warum hat man nicht hingesetzt und hat gesagt, ihr lieben Chinesen, wir verkaufen euch das nicht. Wir finden irgendeine andere Lösung, dann kauft es einer bei uns. So hast du es ja dann gemacht. Ja? Wir verkaufen euch das Ding nicht, wir verhindern das. Aber wir wollen wenigstens sachlich mit euch zusammenarbeiten. Aber da sind die Scheuklappen so groß, dass die Politik gar nicht anfängt, über sowas nachzudenken. Es ist dieser Aspekt nicht aufgetaucht. Ja, es ist die reine Verhinderung eines Kaufvorhabens. Ob uns das jetzt Schwierigkeiten bereitet, ist daher nochmal dahingestellt. Ja? Aber wie gesagt, ich kann das emotional verstehen, dass man das nicht unbedingt möchte. Und ehrlich gesagt, ich hätte die andere Lösung viel besser gefunden. Ja? Denn warum sollen denn die Chinesen das alles alleine machen? Ja? Die warten bei ihren Seidestraßenprojekten eigentlich immer, bis ein Land auf sie zukommt. Ja? Oder sehr oft, in dem Fall des Kaufs von Leitungen wahrscheinlich weniger. Ja? Aber wenn die zum Verkauf stehen oder Häfen, wenn die zum Verkauf stehen, wie Piräus, ja, dann kaufen sie die auch, ja. Aber das ist doch internationale Kooperation. Wir haben die ja auch, die internationale Kooperation. China ist, glaube ich, unser größter oder zweitgrößter Handelspartner. Ja, wir kooperieren doch ständig mit denen. Warum denn in einzelnen Bereichen solche Scheuklappen entwickeln, dass man nicht miteinander spricht, dass man sich begegnet wie Feinde? Dabei wäre doch eigentlich eine Kooperation unter Freunden, und Freunde macht man sich, ja, Freunde macht man sich, indem man kooperiert, wäre doch viel besser, ja.
Naja, aber das sind wir ja.
Nochmal zurück, dieser Aspekt, ich hatte ja vorhin gesagt, diese teure Lösung, unsere teure Lösung, wenn es denn jemals eine Lösung wird, der Energiefrage, der Klimafrage, ist nicht übertragbar auf viele der armen Länder, zumindest jetzt nicht, da muss viel passieren an Entwicklung in den Ländern, bis die sich das dann auch wirklich leisten können. Diese großräumige Kooperation, die schafft ja sogar für viele Länder Einnahmequellen. Ja? Also wir als Exportweltmeister immer wieder, ich weiß nicht, ob das jetzt wahrscheinlich in der Corona-Krise waren wir es wahrscheinlich nicht, also Exportüberschussweltmeister, wir verstehen doch, was es heißt, exportieren zu können in andere Länder. Ja, warum nehmen wir nicht das, was wir kennen, und sagen, okay, wir schaffen Einnahmemöglichkeiten, Exportmöglichkeiten für unsere Partner, die strategisch für eine Energie- und Klimawende gute Ressourcen haben, die dann eben auch denen Entwicklung ermöglichen und so weiter und so fort. Also alles das ist verbunden mit dieser großräumigen Stromversorgung. Man könnte also, wie es die Chinesen machen, ihre Seidenstraßenprojekte als eine offensives Herangehen an eine gestaltende Globalisierung. Warum machen wir das nicht auch?
Naja, ja? Wahrscheinlich einfach aus Angst.
Wir müssen mit ihnen zusammen machen, aber selbst wenn wir in Konkurrenz machen würden, es würde am Ende zusammenfließen. Ja, also.
Naja, aber wie du schon gesagt hast, ne, Ideologie und wahrscheinlich auch Angst. Also ich meine, die Ideologie ist ja auch gerne mal vorgeschoben. Da wird ja mal gesagt, oh, China, das böse Diktatur, mit denen mach mal lieber nix. Aber mit Saudi-Arabien und so und Geschichten Katar haben wir jetzt keine Probleme, nur sind die halt so klein letztlich, dass die. Also die Welt, eine Weltdominanz, eine wirtschaftliche Weltdominanz von Katar aus ist jetzt nicht in Aussicht, aber aus China kann das schon sich entwickeln. Also die tun da ja durchaus auch relativ aggressiv viel für, aber meine Güte, ne? Und dann haben wir ja auch.
Dass China irgendwann wirtschaftlich die Welt dominieren wird, das lässt sich doch gar nicht verhindern. Das sind 1,4 Milliarden Menschen, und wenn es mit rechten Dingen auf dieser Welt zugeht, wird ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen, wenn es den Lebensstandard erreicht, den wir für sinnvoll halten, eben dann auch das Land sein, das wirtschaftlich dominant ist. Das ist ja gar kein Das ist ja gar kein Verbrechen, das anzustreben für China. Das ist ja einfach eine notwendige Konsequenz aus einer Entwicklungssicht dieses Landes. Ja? Hm. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie alles richtig machen, aber ich meine, von welchem anderen führenden, wirtschaftlich führenden Land kann man behaupten, dass die alles richtig machen? Ja? Also ich meine auch
na, jedes Land von sich selber halt. Ne? Also das sind wir ja wieder an dem Punkt. Also, und das ist ja das, man sieht es ja auch im Wahlkampf momentan, und da würde ich jetzt mal so ein bisschen zum Ende langsam überleiten. nämlich, ich meine, wie sich Politik ja mittlerweile definiert im Wahlkampf, also in unserem Land, aber halt nach außen, das ist ja, da wird zwar immer von Kooperation und Gemeinschaft, europäische Gemeinschaft und so weiter, an diesen Weltgemeinschaft viel gefaselt. Also sag mal so, wie so eine CDU oder so ein Armin Laschet immer auch gerne mal faselt, dass er irgendwie für die Menschen da ist und hinterrücks die auslacht, wenn sie weggeschwommen sind und mit Kindern nicht sprechen kann und pumpig wird, ne? Also solche Geschichten. Also dieses Gegner, ich habe ja ein schönes Bild im Kopf, nämlich in dieser WG, in der diese 100, knapp 190 Menschen leben, die sich genauso verhalten wie unsere Staaten, da ziehe ich aus, da lebe ich lieber in der Höhle im Wald, das ist ja asozial. Also wie soll da eine Kooperation zustande kommen? Da sind wir beim Mindset. Und jetzt eben der Bogen, nochmal zur Partei. Die Partei, also erstmal eine Satirepartei, ist in der auf der einen Seite nicht viel zu erwarten, auf der anderen Seite, was ich mal sehr interessant finde und unglaublich schätzenswert, also ich sehe keinen besseren Journalismus in Fragen von, was passiert auf EU-Ebene, als Martin Sonneborn. Also auch inhaltlich. Ne? Es ist ja nicht nur, dass der die dumm macht mit irgendwelchen lustigen Vorträgen, die dann auch überspitzt sind und so weiter, ne? Gar keine Frage, aber das ist also... Ich wüsste nicht, wo ich mehr und vor allem unverfälschteren Inhalt herkriegen kann aus dem, was dort passiert. Jetzt war ja die Richtung, also du wurdest ja angefragt von der Partei, beziehungsweise gab es einen Aufruf, ne, irgendwie so. Also jetzt, du hast gesagt, warum du dich jetzt nicht bei anderen Parteien engagierst, also nicht die Linke, nicht, ne, wegen Sozial trotzdem, ne, also verbunden ein Stück der Arbeit, warst ja auch mal Mitglied bei den Linken. Nicht die Grünen, obwohl ja eigentlich die Grünen die Klimaschutzpartei sind, nicht die SPD, die vielleicht die große, zusammenschließende Mittepartei, doch mit Sozial, alles irgendwie nur vorgeschoben. Was erhoffst du dir? Also nehmen wir mal an, du wirst wirklich gewählt. Erstmal, wie wahrscheinlich ist das? Und was würdest du tun? Also nehmen wir an, du landest jetzt im Bundestag. Wo geht die Reise hin?
Ja, ich hol ein bisschen aus.
Das habe ich befürchtet, aber mach.
Ja, aber es ist notwendig, weil ja. Ich habe vorhin gesagt, es ist ein Zeichen der Resignation für die Partei anzutreten. Das ist aber nur ein Stück weit richtig. Ja? Mhm. Es ist auch so, dass in einer Situation, in der man droht zu resignieren, vielleicht die Sprache, die man dann wählen muss, der Sarkasmus ist, die Satire. Ja? Die Satire, man hatte ja in anderen Ländern auch gesehen, plötzlich setzen sich Satireparteien durch. Ja? Kommen ja sogar ins Parlament, ja, weil man von der Politik, die man erlebt hat, das ist ja nicht nur der Klimabereich, wir haben ja viele Sozialbereiche und so weiter, wo es auch wahnsinnig problematisch ist, weil man einfach von der Politik so erschütternd enttäuscht ist, ja, dass man gar nicht weiß, wo man noch hin soll. Jetzt ist es aber so, dass, also erstens ist natürlich die Partei, zwar eine Satirepartei, aber wenn man zum Beispiel mal das Gründungsprogramm von 2004 liest, ist es eins, das sich gegen die Entmenschlichung der Gesellschaft der Agenda 2010 auch gegründet hat. Ja, wie die WASG, Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit, ja auch. Da gab es mehrere Parteigründungen, die diesen Angriff auf die Säule Sozialstaat durch die SPD als Anlass zur Gründung einer neuen Partei. In einem Fall satirisch, im anderen Fall sehr ernst gemeint genommen haben. Die WASG mündete dann in die Linke. Ja. Da kann ich mich in vielen wiederfinden, was in dem kurzen Parteiprogramm von damals steht. Punkt Nummer zwei ist dieser Vorschlag, aufgrund dessen ich jetzt ja Kandidat geworden bin, sowohl im Wahlkreis Kassel als Direktkandidat als auch in Nordrhein-Westfalen als Listenkandidat, der war eigentlich nicht witzig gemeint, der war ernst gemeint. Und zwar hatte Sonneborn, soweit ich es recherchieren konnte, am 31.12.2019 die Idee, aufgrund der Klimaproblematik Klimawissenschaftler, was ich im weitesten Sinne bin, in die Spitzenposition bei der Bundestagswahl reinzuheben. Das wurde dann durch Parteitagsbeschlüsse untermauert, so dass ich dann 2020 im Oktober davon hörte, der Sonneborn postete was, die suchen Klimawissenschaftler, dann habe ich mich gemeldet. Ja. Das hat also einen sehr realistischen Hintergrund, genau den von mir eigentlich, nämlich die Täuschung dessen, was die Politik bis dahin betrieben hat und hier ein Ausrufezeichen setzen. Und das ist mein Grund, warum ich antrete. Ich will ein Ausrufezeichen setzen. Ich habe mich zurückgezogen gehabt vorher aus meinem Beratergeschäft und so weiter, weil ich sehr frustriert war über die Entwicklung. Ich habe da nochmal eine Möglichkeit gesehen, nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen und zu sagen, hört mal Leute, es geht besser. Ja, es geht besser und wenn ich dafür in eine Satirepartei eintrete, dann spiegelt das nur meine Haltung wieder, meine Enttäuschung wieder über alle Parteien, die jemals in den letzten Jahrzehnten an der Regierung waren. Spätestens seit 1992, ja. Also das ist der Hintergrund, warum ich antrete. Wie wahrscheinlich ist es? Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Ja, also als Direktkandidat ist es wahrscheinlich ausgeschlossen, dass ich reingewählt werde in den Bundestag. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich plötzlich, da müsste man ja um die 20-25% kriegen, um der beste Kandidat der 13 Kandidaten zu sein. Ja, das ist unwahrscheinlich, außerordentlich unwahrscheinlich, würde ich sagen. Ich würde gerne
drück mal die Daumen, aber
für diese falsche Einschätzung, aber ich denke mal, jeder Realismus verbietet daran zu glauben, dass man auf diesem Weg da einzieht. Auch bundesweit ist ein Einzug nicht sehr wahrscheinlich. Ich bin auf Listenplatz 6 in Nordrhein-Westfalen. Wenn die Partei mit 5% einziehen würde, wäre ich sogar drin. Die 5%-Hürde für die Partei ist ein harter Brocken. Ich glaube nicht, dass es stattfinden wird. Also auch da ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen größer, aber sie ist, glaube ich, immer noch im
Mikrobereich
der Nirvana. Das ist nicht wirklich an zu glauben. Es gibt noch einen dritten Ansatz. Es ist Einzug über 3 Direktmandate. Also es könnten ja 3 Leute einziehen. Man rechnet sich da was aus für Sonneborn in seinem Wahlkreis in Berlin. Man rechnet sich was für Marco Bülow aus, der aus der SPD ausgetreten ist, aus verschiedensten Gründen und jetzt für die Partei in Nordrhein-Westfalen an 2. Position antritt, aber eben auch als Direktkandidat in seinem ehemaligen SPD-Wahlkreis, der ihn unterstützt. Für die beiden rechnet man sich aus. Angeblich haben sie noch einen dritten. Weiß ich gar nicht genau, wer das sein soll. Dann, wenn man 3 Direktkandidaten reinkriegt, kriegt man dann auch Kandidaten in Höhe des Prozentsatzes an den gesamten Wahlstimmen rein. Also über diesen Weg wäre ein Einzug irgendwie denkbar, aber ich meine doch auch in weiter Ferne. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, was würde ich tun, wenn ich jetzt also tatsächlich, wenn der unwahrscheinliche Fall eintreten würde und ich würde reingewählt in den Bundestag, dann würde ich natürlich versuchen, die Themen Energie, Klima und auch Wissenschaft schwerpunktmäßig aufgreifen, sicher auch Sozialstaat und so weiter, was halt an Möglichkeiten sich bietet, würde ich versuchen dann zu vertreten und das Richtige wenigstens vorzuschlagen. Wir werden ja dann wahrscheinlich nicht Regierungspartei sein. Also
ist schon
eine Option. Ich werde wahrscheinlich nicht das Mittel der Satire wählen können, weil es einfach nicht meins ist. Ja, ich bin Wissenschaftler.
Man macht sich ja dann auch ein bisschen unglaubwürdig. Also wenn man jetzt nochmal, das war ja eine super Aktion hier von Semsrott, der ja mittlerweile raus ist, ne, wie er da mit den ganzen Aufklebern im EU-Parlament aufgestanden ist, aber wenn du das machst, naja, dann
ja, das ist
schadest du dir nur selber.
Ich mache auch mal einen Witz, einen sarkastischen,
ja.
Vielleicht ja. Auch nach dem Motto, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, den schwäbischen Spruch, ich mache ihn mal in Hochdeutsch. Jetzt wird nicht mehr geweint, jetzt wird nur noch böse gelacht. Also wenn Dinge sehr traurig sind, dann hilft es nicht mehr weiter zu heulen, sondern man muss halt mal auch einen bösen Witz machen. So, also das kann schon mal passieren, aber im Wesentlichen versuche ich ernste Vorschläge zu machen, ernste Politik zu machen und das zu fordern, woran ich auch glaube.
Ja, Gregor, dann drücke ich erstmal viel Daumen für die Wahl. Also alle, die mitdrücken können, wenn es so unwahrscheinlich ist, ist natürlich dann von sinnvoll. Und ja, interessantes Gespräch. Könnte man jetzt natürlich noch sehr weit gehen. Also das ist, na, das ist ein unendliches Thema und ja, auch ein wichtiges. Aber wir wollen jetzt auch unsere armen Zuhörerinnen und Zuhörer nicht völlig überreizen. Denen brennt wahrscheinlich die Birne schon. Aber man kann es ja auch doppelt hören. Ja, sage ich dir vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich für die Gelegenheit und freue mich, wenn interessierte Hörer findet, den ich hiermit einen Gruß sende. Wählt mich. vielleicht klappt es ja doch.
Ja.
Also Kassel. Dadurch bin ich doch, ich bin ja jetzt wählbar in Kassel und durch die Zweitstimme auch indirekt in Nordrhein-Westfalen. Also wenn es immer wichtig ist, vielleicht ein Ausrufezeichen setzen. Vor allem möchte ich das richten an die Nichtwähler.
Und vielleicht
die Protestwahl ist meiner Meinung nach immer noch besser als nicht zu wählen. Das ist ganz wichtig.
Ja, das auf jeden Fall. Und vielleicht bist du auch ein bisschen ein anschauliches Beispiel, wo man sich was abschauen kann, weil wir kennen es ja gerade in der Wissenschaft. Wissenschaftler verstecken sich gerne hinter einem Reagenzglas im übertragenen Sinne und bloß nicht in die Öffentlichkeit gehen. Und das machen ja Fridays for Future, hört auf die Wissenschaft, also die Stimme der Wissenschaft ein bisschen zu sein. Aber wenn die Wissenschaft selber, so wie du jetzt zum Beispiel, auch selber spricht, es ist kein Nachteil.
Es ist eine schwierige Sache, gerade dadurch, dass wir so viel Drittmittelforschung machen müssen, sind den Wissenschaftlern oft die Hände gebunden. Ich habe Verträge zugeschickt bekommen, die ich hätte unterzeichnen müssen, die hätten mich für die Forschungsprojekte, die durchaus nicht uninteressant waren, jeglicher eigenständigen Stellungnahme beraubt. Also ich hätte zusagen müssen, dass ich keine unabgesprochene Stellungnahme kommen lieber. Also da hat der Drittmittelgeber jedes Recht, mit dem Mund zu verbieten. Das geht sicher auch einigen Wissenschaftlern so. Ich weiß nicht, wie verbreitet diese Verträge sind, aber deshalb ist auch Wissenschaftspolitik so wichtig. Wir haben ein Problem mit zu viel Drittmittelforschung, die zu viel reinregiert in die Wissenschaftler. Und dann gibt es natürlich die anderen Wissenschaftler, die versuchen, noch nah an der Politik dran zu sein, die gerade regiert, die sich immer eine schwierige Gratwanderung machen müssen. Zum Beispiel 2011 wurde ich aufgefordert, für den Sachverständigenrat Umweltfragen etwas zu machen. Damals war der Zeithorizont für die Vollversorgung mit erneuerbaren Energien 2050, also noch vor 10 Jahren, war das Ziel 2050. Dabei ist die Stromversorgung ja Basis für die Elektrifizierung der anderen Sektoren. Ja? Das heißt, das war aber Vorgabe der Politik, der hat man sich sozusagen unterstellt, das dürfte eigentlich nicht passieren. Die haben es doch damals auch schon besser gewusst, die Leute vom Sachverständigenrat Umweltfragen, als die Politik. Die hätten sagen müssen, ja, 2050 habt ihr jetzt ausgemacht in der letzten UNO-Konferenz, aber das reicht doch gar nicht. Wir brauchen doch mehr, wir brauchen es doch schneller. Wissenschaft ist oft, in verschiedensten Situationen sind oft die Hände gebunden. So viel.
Ja. Ja, schön, dass du dich davon frei machen können und dann, wie gesagt, dann einen schönen Resttag.
Ja, schönen Tag. Tschüss.